Mein Text heute Morgen steht in Lukas 11, auf der Seite 120, in unserer Lutherbibel im Neuen Testament. Hab's überschrieben mit Folge beim Beten dem Beispiel Jesu. Wir lesen Lukas 11. Und es begab sich, dass er war an einem Ort und betete. Und da er aufgehört hatte, sprach seine Jünger einer zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrete. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiliget, dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Gib uns unser täglich Brot immerdar und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die uns schuldig sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Und er sprach zu ihnen: Welcher ist unter euch, der einen Freund hat, und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leihe mir 3 Brote, denn es ist mein Freund zu mir kommen von der Straße und ich habe nicht, was ich ihm vorlege. Und er drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kindlein sind bei mir in der Kammer, ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, und ob er nicht aufsteht und gibt ihm darum, dass er sein Freund ist, so wird er doch um seines unverschämten Geilens willen oder Bittens willen aufstehen und ihm geben, wie viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der nimmt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater ums Brot, der ihm einen Stein dafür biete, und so er um einen Fisch bittet, der ihm eine Schlange für den Fisch biete, und so er um ein Ei bittet, der ihm einen Skorpion dafür biete, so denn ihr, die ihr arg seid, könnet euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Die tägliche Beziehung zum lebendigen Gott bei einem gläubigen Christen besteht im Wesentlichen aus 2 Komponenten, dass wir unsere Beziehung zu Gott leben können und wachsen können. Die erste Komponente ist das Bibellesen, denn die Bibel ist Gottes ewig gültiges Wort. Nach Johannes 1 ist Jesus das Wort Gottes, weil Jesus und das Wort Gottes untrennbar zusammengehören. Nach Lukas 4,4 lebt der Mensch nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Gottes Worte sind Geist und sind Leben für jeden, der zu Jesus gehört. Jesus hat Worte des ewigen Lebens, die wir alle brauchen, zu unserer Orientierung. Das heißt, das tägliche Bibellesen gehört zu unserem Christsein, wie die tägliche Nahrung, die wir brauchen, um zu überleben. Und dann gehört zu unserem Christsein neben dem Bibellesen auch das tägliche Beten, das tägliche Reden mit dem lebendigen Gott und unserem Herrn Jesus Christus. Ich rede mit Jesus, wenn ich aufstehe. Ich rede mit Jesus, wenn ich schlafen gehe. Auch tagsüber bete ich immer wieder in Gedanken. Und ich sage meinem Herrn und Heiland Jesus Christus alles, was mich bewegt. Im Gebet sage ich Jesus alles, was ich auf dem Herzen habe. Ich bringe ihm meinen Dank, meine Fürbitte für alle Menschen, an die ich täglich denke und alle Anliegen meines eigenen Lebens. Beten ist die innere Haltung des ständigen Zwiegesprächs mit meinem Herrn und Heiland Jesus Christus. Deshalb lesen wir in 1. Thessaloniker 5, 17, betet ohne Unterlass. Das heißt, hört nie auf zu beten. Es vergeht kein Tag ohne Gebet. Gebete finden wir auch in der Bibel. Gebete wurden uns in der Bibel aufgeschrieben, überliefert. Uns zum Beispiel, uns zur Ermutigung. Gebet bildet den Anfang unserer Beziehung zum lebendigen Gott, indem wir im Gebet um Vergebung unserer Schuld und Sünde bitten und indem wir im Gebet Jesus als Herrn und Heiland im Glauben annehmen. Weil Jesus am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben ist und sein Blut für uns vergossen hat, deshalb können wir im Gebet Jesus bitten, unsere Schuld zu bezahlen und alles Versagen unseres Lebens auf sich zu nehmen. Den direkten Zugang zu Gott haben wir nur durch Jesus Christus, das sagt die Bibel. So steht es auch in Hebräer 4, 14 bis 16. Dort steht, weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesum, den Sohn Gottes, der gen Himmel gefahren ist, so lasset uns halten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleid haben mit unserer Schwachheit, sondern der versucht ist allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, ist unser Hohepriester, der durch seinen Tod am Kreuz uns den Weg zu Gott freigemacht hat. Wir haben als Kinder Gottes Zugang, so wie es hier steht, zum Gnadenstuhl, zum Thron der Gnade, auf dem Jesus sitzt, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Und wir alle brauchen täglich Gottes Barmherzigkeit und seine Gnade und Hilfe. Und deshalb kommen wir mit allen Anliegen im Gebet zu Jesus, weil wir wissen, dass nur er uns wirklich helfen kann. Ich weiß nicht, ob uns das klar ist, aber die allermeisten Probleme unseres Lebens können wir selber überhaupt nicht lösen. In den allermeisten Fällen ist es sogar so, dass wir die Probleme nur noch schlimmer machen, wenn wir sie selber lösen wollen. Wir können uns nicht gesund machen. Wir können manche Beziehung und manche Ehe nicht mehr reparieren. Wir können die Schuld und die Sünde unseres Lebens nicht wieder gut machen. Wir können unser Leben nicht verlängern. Auch liegen der Erfolg und Misserfolg unseres Lebens nur in der Hand Gottes. Unsere Vorfahren, die häufig Bauern waren, wussten das noch. Aber heute brauchen die arroganten Menschen oft sehr lange, bis sie das verstanden haben. Je mehr wir uns mit unserem Problem beschäftigen, desto mehr stellen wir fest, dass wir alle wirklichen Probleme unseres Lebens eben nicht lösen können. Im Gegenteil, ohne Gottes Hilfe sind wir alle sehr schnell am Ende und sehr, sehr hilflos. Und es ist gut und wichtig, dass wir das erkennen, damit uns bewusst wird, wie sehr wir Jesus und seine Hilfe brauchen, damit unser Leben gelingt. Jesus weiß schon lange, dass wir ohne seine Hilfe nichts hinbekommen und am Ende sind. Deshalb will Jesus, dass wir ihm alle Anliegen im Gebet sagen. Er will das. Jakobus 4, Vers 2, ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Nur wer bittet, dem kann Gott helfen. Nur wer betet, bewegt den Arm Gottes. Das Gebet der Gläubigen hat eine gewaltige Verheißung, weil Gebet direkt vor den Thron Gottes kommt. In Offenbarung 5 wird uns der Thron Jesu im Himmel beschrieben und dann lesen wir in Offenbarung 5, Vers 8, und da es das Buch nahm, es das Lamm Gottes, Jesus, da fielen die vier Tiere und die 24 Ältesten vor das Lamm und hatten ein jeglicher Harfen und güldene Schalen voll Räucherwerks, welches sind die Gebete der Heiligen. Unsere Gebete, goldene Schalen voll Räucherwerks vor dem Thron Gottes. Unsere Gebete sind ein wohlriechender Geruch für unseren Herrn Jesus, dem Gott alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben hat. Und deshalb sagt Jakobus 5, ab Vers 16, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und dann kommt ein Beispiel. Elia war ein Mensch, gleich wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monaten, also 6 Monate. Und er betete abermal und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Was für ein Vergleich, was für eine gewaltige Verheißung. Ernsthaftes Gebet setzt die Naturgesetze außer Kraft. Und mit unserem Gebet haben wir einen unfassbar großen Einfluss auf das, was um uns herum passiert. Denn mit dem allmächtigen Gott an unserer Seite gibt es nichts, was uns gefährlich werden könnte. Und es gibt nichts, wovor wir Angst haben müssen. Aber dennoch bleibt die Frage nach dem, wie wir beten sollen. Was ist die richtige Haltung im Gebet? Mit welcher Einstellung sollen wir beten? Welche Worte sollen wir gebrauchen? Oft suchen wir Menschen ja nach einem Rezept, einer ganz bestimmten Vorgehensweise beim Gebet, damit unser Gebet auch wirkungsvoll ist. Aber das ist totaler Blödsinn. Das finden wir nirgends in der Bibel. Denn Gott lässt sich von unseren Worten nicht beeindrucken oder erpressen. Deshalb sagt Paulus in Römer 8, Vers 26 einen sehr wichtigen Satz bezüglich des Gebetes. Er sagt, desselbigen gleichen auch der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebühret, sondern der Geist selber vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen. Jeder, der sich zu Jesus bekehrt hat, der hat den Geist Gottes. Er ist sogar versiegelt mit dem Geist Gottes. Epheser 4, Vers 30. Das heißt, der Geist Gottes bleibt immer da. Er wohnt immer in jedem Gläubigen. Und wir wissen nicht, wie es sich gebührt zu beten. Wir wissen nicht, welche Worte wir verwenden sollen. Wir wissen nicht, was wir tun müssen, um Gott zum Handeln zu bewegen. Und das können wir auch nicht. Das wäre vollkommen vermessen. Damit würden wir uns vollkommen überschätzen. Deshalb sagt Paulus, wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Manche Leute denken ja, dass das Vaterunser eine besondere Kraft hat. Und dann werden viele Vaterunser gebetet, um etwas von Gott zu bekommen. Aber das Vaterunser ist kein Zauberspruch, keine religiöse Leistung, die ich erbringe, um bei Gott eine bestimmte Reaktion auszulösen. Es gibt keine ganz bestimmte Methode beim Gebet, mit der ich von Gott ein Wunder erzwingen könnte. Gott ist immer souverän in seinem Handeln und er tut das, was er will und was er für richtig hält. Deshalb sagt Paulus, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebühret, sondern der Geist selbst vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen. Ja, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Und darauf kommt es auch gar nicht an. Und deshalb kannst du auch gar nicht falsch beten, wenn du es ehrlich meinst, wenn du in Demut zu Gott kommst. Denn der Geist Gottes hilft dir aus und er vertritt dich vor Gott. Und es geht gar nicht darum, was für tolle Worte du gemacht hast, sondern der Geist Gottes erforscht dich und sieht ganz genau, was für eine Motivation du beim Beten hast. Und der Geist Gottes sieht, was in deinem Herzen ist und welche unaussprechlichen Dinge du in dir trägst. Und auch wenn du vor lauter Schmerzen nicht mehr beten kannst und nur noch vor dich hinstammelst und zu Gott rufst, dann übersetzt der Geist Gottes dein Stammeln in ein Gebet, das Gott gefällt, das beim Herzen Gottes richtig ankommt. Deshalb ist es totaler Unsinn zu behaupten, dass Gott ein perfekt formuliertes Gebet braucht, um unser Gebet zu erhören. Im Gegenteil, Gott lehnt stolze Gebete ab. Er durchschaut sofort unsere falsche Herzenshaltung. Denn Gott erforscht die Herzen und er lehnt jede fromme, stolze Leistung ab, die nicht in Demut zu ihm kommt. Deshalb sind stolze Gebete, die sich vor Menschen gut anhören, vollkommen wertlos vor Gott. Sie sind Gott ein Gräuel. Denn der Geist Gottes hilft nur unserer Schwachheit auf. Und der Geist Gottes hilft ganz sicher nicht unserem Stolz und Hochmut auf. Das heißt, deine Worte sind nicht entscheidend. Deine Herzenshaltung gegenüber Gott ist entscheidend. Und mit diesem Gedanken im Hinterkopf, lasst uns hören, was Jesus seinen Jüngern über das Beten gelehrt hat. Mein erster Punkt, Jesus belehrt seine Jünger über das Beten. Lukas 11, 1, und es begab sich, da er war an einem Ort und betete, und da er aufgehört hatte, sprach seine Jünger einer zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrete. Jesus hat sich einen besonderen Ort ausgesucht, an dem er gebetet hat. Deshalb ist hier von einem Ort die Rede, an dem Jesus gebetet hat. Wir können ja überall beten. Beim Arbeiten, beim Autofahren, beim Einkaufen, vor dem Einschlafen oder wo wir sonst gerade sind. Aber wenn wir uns ganz bewusst Zeit zum Beten nehmen, und das sollten wir täglich machen, dann ist das etwas anderes. Dann gehen wir an einen Ort, an dem wir beim Beten ungestört sind. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 6, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten öffentlich. Wenn ich bete, dann gehe ich in mein Arbeitszimmer, dann lege ich einen Teppich auf den Boden und dann knie ich als Zeichen meiner Ehrfurcht und Demut vor Gott nieder und dann bete ich. Auch Jesus hat vor seiner Kreuzigung in Lukas 22, 41 kniend gebetet. Und die Jünger haben in unserem Text Jesus beim Beten gesehen, und sie waren so beeindruckt von der Ernsthaftigkeit und von der Haltung, mit der Jesus gebetet hatte, dass sie zu Jesus gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Und weil die Jünger Jesus gebeten haben, Herr, lehre uns beten, deshalb ist die Erklärung, die Jesus jetzt gibt, kein Gebet, das uns zeigt, wie Jesus gebetet hat, sondern die Erklärung Jesu zeigt uns, wie wir beten sollen. Deshalb sagt Jesus in Vers 2, wenn ihr betet, so sprecht. Und in Vers 4, und vergib uns unsere Sünden. Jesus hätte so etwas nie gebetet, denn er hatte keine Sünde. Deshalb ist das Vaterunser kein Gebet, das Jesus gebetet hat. Das kann nicht sein. Es ist ein Gebet, mit dem Jesus seinen Jüngern gezeigt hat, was sie beim Beten beachten müssen. Mein zweiter Punkt: Zuallererst kommt der Vater und das, was Gott will. Lukas 11, 2. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiliget, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Wir können aus diesem Gebet sehr viel herausnehmen und als Anleitung für unser Gebet nehmen. Allerdings müssen wir wissen, dass manche Aussagen deshalb nicht ganz zu uns passen, weil dieses Gebet für die Jünger war, die noch vor dem Kreuz gelebt haben. Die Jünger waren ja noch keine Christen, sondern an den Messias gläubige Juden, die auf das sichtbare Reich oder das Himmelreich gewartet haben. Wir werden das gleich noch sehen, wie es bereits Abraham verheißen wurde. Das Himmelreich ist das bevorstehende tausendjährige Reich, bei dem Jesus Christus auf dem Thron in Jerusalem sitzen wird, um Gerechtigkeit und Frieden auf die ganze Welt zu bringen. Jesus sagt hier: Dein Reich komme. Das gilt für das sichtbare Himmelreich, das tausendjährige Reich, das noch kommt. Aber das geistliche Reich, bei dem Jesus mit seinem Geist in uns wohnt, weil wir uns zu ihm bekehrt haben, ist heute schon da. Es muss nicht mehr kommen. Deshalb lesen wir in Markus 1, 14 bis 15: Nachdem aber Johannes überantwortet ward, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, also das war in Markus 1, ganz am Anfang vom Evangelium: Die Zeit ist erfüllet und das Reich Gottes ist herbeikommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wer über seiner Sünde Buße tut, Jesus als Herrn und Heiland annimmt, der gehört zum geistlichen Reich Gottes, das durch den Geist Gottes in uns wohnt. Dieses geistliche Reich muss nicht mehr kommen. Es ist schon da. Und zu diesem geistlichen Reich gehört heute schon jeder gläubige Christ. Das Gebet in Lukas 11, 2 beginnt mit den Worten: Unser Vater im Himmel. Auch die Juden waren der Ansicht, dass sie Gott zum Vater haben. So steht es in Johannes 8, 41. Wir Christen wissen, dass wir auch Gott zum Vater haben. Denn wir sind nach unserer Bekehrung zu Jesus zu Kindern Gottes geworden. Kinder haben immer einen Vater. Johannes 1, 12. Wie viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Dieses Gebet ist also nicht für Ungläubige, sondern nur für Gläubige. Das sagen schon die ersten Worte. Dann sagt Jesus seinen Jüngern: Dein Name werde geheiliget. Unser Vater im Himmel ist heilig. Heilig ist abgesondert, abgetrennt von jeder Art der Sünde. Denn Gott duldet keine Sünde in seiner Nähe. Deshalb müssen alle Menschen sterben, die mit ihrer Sünde in die Nähe Gottes kommen. Gott und Jesus sind heilig, unschuldig, unbefleckt und von allen Sündern völlig getrennt. Nur das teure Blut Jesu kann uns aus der Hölle erlösen und alle Sünde abwaschen. 1. Petrus 1, 18 bis 19: Und wissen, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöset seid von eurem eitlen Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Es hat Jesus das Leben gekostet, uns zu erlösen. Wir sind erkauft mit dem teuren Blut Jesu. Und wir sind gerecht gemacht durch den Glauben an Jesus. Der heilige Gott hat uns zu Heiligen und zu Königen und Priestern gemacht. So steht es in Offenbarung 1,6. Weil wir zu Jesus gehören und seine Kinder sind. Und dann lesen wir am Ende von Vers 2, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Damit haben wir häufig ein Problem, weil wir nicht verstanden haben, was das für uns bedeutet. Und weil wir Angst haben, dass Gott unseren Willen vielleicht ignorieren könnte. Wer aber so denkt, der hat keine Ahnung, wer Gott ist. Wer so denkt, der hat nicht verstanden, was Gott denkt. Denn wenn der Wille Gottes auf Erden geschieht, wie er im Himmel geschieht, und wenn der Wille Gottes in deinem Leben passiert, dann ist das das Beste, was du erleben kannst. Denn dein Wille ist nicht immer gut für dich. Dein eigener Wille kann dein ganzes Leben ruinieren. Deshalb bete, dein Wille geschehe. Es ist das Beste, was dir passieren kann. Warum ist das so? Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Egal, was passiert. Gott hat nur das Beste für dich im Sinn. Du bist sein Kind. Er liebt dich. Er hat sein Blut für dich vergossen. Darauf können wir uns zu 100% verlassen. Drittens, bitte, dass Jesus dich versorgt. Lukas 11, 3. Gib uns unser täglich Brot immer da. In unserer Bibel steht hier eine Parallelstelle, 2. Mose 16. Dort wurde uns berichtet, wie das Volk Israel in der Wüste von Gott selber täglich mit Manna versorgt wurde. Manna war das Brot vom Himmel, das Gott dem Volk Israel in der Wüste täglich gegeben hat. Auch wir Christen dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns täglich versorgt mit dem, was wir brauchen. Allerdings geht es hier um das tägliche Brot und nicht um irgendeinen Reichtum, der uns zur Gefahr werden könnte. Vergessen wir nicht, 1. Timotheus 6,10, denn Geiz ist eine Wurzel alles Übels, welches hat etliche gelüstet und sind vom Glauben irregegangen und machen sich selbst viel Schmerzen. Die Bibel will, dass wir 10% unseres Geldes Gott geben, damit wir den Geiz in unserem Leben bekämpfen und beweisen, was uns wirklich wichtig ist. Hier steht, dass etliche vom Glauben irregegangen sind und machen sich selbst viel Schmerzen. Die Liste der Christen, die geizig sind und damit ihren Glauben zerstört haben und Jesus nicht mehr nachfolgen, ist endlos und eine Schande für die Gemeinde Jesu. Und dann viertens, bitte um Vergebung und Hilfe gegen die Sünde. Lukas 11, 4, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die uns schuldig sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Hier steht, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die uns schuldig sind. Das heißt, Vergebung meiner Sünden hängt davon ab, ob ich bereit bin, anderen zu vergeben. Das ist eine Bedingung, die auch nur für den alttestamentlichen Gläubigen gilt, der durch Glauben und gute Werke gerecht wird. Wir bekommen unsere Sünden vergeben, wenn wir an Jesus Christus als unseren Retter glauben und nicht durch die guten Werke, die wir tun. Wir lesen das zum Beispiel in Kolosser 1, 12 bis 14. Und Dank sage dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden. Erlösung gibt es nur durch das Blut Jesu und nicht durch gute Werke, die wir tun. Das wäre eine Irrlehre. Allerdings wissen wir Christen sehr genau, dass geduldete Sünde und mangelnde Bereitschaft zur Vergebung gegenüber anderen Menschen den Geist Gottes in uns betrübt. Wer Sünde duldet, verliert die Freude an Jesus und hat keine geistliche Kraft und Vollmacht. Nur wer seine Sünde täglich ausräumt, kann von Jesus gebraucht und gesegnet werden. Und dann lesen wir am Ende von Vers 4: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Davon spricht Paulus in 1. Korinther 10, 13. Es hat auch noch keine den menschliche Versuchung betreten. Aber Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern machet, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr's könnet ertragen. Der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe. Er versucht uns zu Fall zu bringen. Und je weiter wir von Jesus weg sind, desto einfacher hat er es, uns eine Falle zu stellen. Das Einzige, was uns in solchen Fällen hilft, ist Bibel lesen, beten und Gemeinschaft mit anderen Christen. Auch Bibelverse auswendig lernen hilft uns, rein zu bleiben und dem Geist Gottes in uns Raum zu geben. Und am Ende wissen wir, dass unser Herr auf uns aufpasst, dass er dafür sorgt, dass die Versuchung uns nicht zu Fall bringt und dass wir nicht mehr Anfechtung haben, als wir ertragen können. Deshalb macht es sehr wohl Sinn zu beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Und das tut unser Herr auch, weil wir seine Kinder sind und weil wir uns nach Johannes 10, 28, weil wir wissen nach Johannes 10, 28, niemand kann uns aus der Hand Jesu reißen. Und jetzt setzt Jesus die Belehrung seiner Jünger zum Gebet fort, indem er ein Beispiel erzählt, das wir alle verstehen werden. Mein fünfter Punkt: Bete mit Ungeduld und Beharrlichkeit. Eine wunderschöne Geschichte. Und er sprach zu ihnen: Welcher ist unter euch, der einen Freund hat, und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leihe mir 3 Brote. Denn es ist mein Freund zu mir kommen von der Straße, und ich habe nicht, was ich ihm vorlege. Und er drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen. Meine Kindlein sind nicht in der Kammer, ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, und ob er nicht aufsteht und gibt ihm darum, dass er sein Freund ist, so wird er doch um seines unverschämten Geilens willen, wunderschönes altes Deutsch, unverschämten Bittens willen, aufstehen und ihm geben, wie viel er bedarf. Da ist also ein Freund, der um Mitternacht kommt und an die Tür seines Freundes klopft. Und er hört so lange nicht auf zu klopfen, bis der Freund aus dem Bett aufsteht und ihm das gibt, was er braucht, damit er endlich Ruhe gibt und weiter schlafen kann. In Lukas 18 erzählt uns Jesus eine ähnliche Geschichte von einem ungerechten Richter, der so lange von einer Witwe geplagt wird, bis sie zu ihrem Recht kommt. Und der ungerechte Richter gibt nur deshalb nach, damit er endlich vor der Witwe seine Ruhe hat. Und Jesus erzählt uns das, weil er möchte, dass wir ihn genauso um das bitten, was wir brauchen. Unglaublich. Mit hartnäckiger und beharrlicher Ausdauer sollen wir unsere Anliegen täglich vor Gott bringen. Wir beten ohne Unterlass, immer für unsere Anliegen. Manche Christen beten über Jahre oder Jahrzehnte für ein Gebetsanliegen, bis Gott antwortet. Es gibt ja auch Gebetsanliegen, die ganz sicher im Willen Gottes sind. Zum Beispiel das Gebet, dass sich ein Mensch zu Jesus bekehrt. Darauf wird und kann Gott nicht mit Nein antworten, weil er alle Menschen retten will. Deshalb beten wir ohne Unterlass weiter, bis unser Herr unser Gebet erhört hat. Und wir beten und rufen und wir hören nicht auf, weil wir wissen, dass der Herr unser hartnäckiges, unablässiges, beharrliches Gebet will, um zu sehen, wie ernst es uns ist, wie sehr wir hinter unserem Anliegen stehen. Dann mein sechster und letzter Punkt. Gott gibt gerne, wenn wir ihn bitten. Lukas 11, 9, Jesus macht weiter und er sagt, und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan, denn wer da bittet, der nimmt und wer da sucht, der findet und wer da anklopfet, dem wird aufgetan. Wenn wir also bei unserem Bitten nichts erhalten, dann müssen wir uns fragen, ob wir überhaupt richtig bitten. Wir müssen uns fragen, ob wir, wie der Freund in unserem Beispiel, bitten. Nämlich beharrlich, anhaltend, mit völliger Hingabe. Das Gleiche gilt für Suchen und Anklopfen. Wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Das Geheimnis beim Beten scheint also in der Beharrlichkeit dessen zu liegen, der bittet, und nicht in der Fähigkeit dessen, der gibt. Und jetzt sitzt Jesus dem noch eins drauf, dass Gott wirklich bereit ist, unsere Gebete zu erhören. Und er sagt Folgendes in Vers 11 und 12. Er fragt uns, wer bittet unter euch, oder wo bittet unter euch ein Sohn den Vater ums Brot, der ihm einen Stein dafür biete? Und so er um einen Fisch bittet, der ihm eine Schlange für den Fisch biete? Oder der um ein Ei bittet, der ihm einen Skorpion dafür biete? Jesus nimmt bewusst das Verhältnis vom Vater zum Sohn. Denn Kinder Gottes beten auch zu ihrem Vater im Himmel. Wenn ein Sohn um ein Brot oder einen Fisch bittet, dann gibt ihm der Vater keinen Stein und keine Schlange. Und wenn ein Sohn um ein Ei bittet, dann bekommt er vom Vater keinen Skorpion. Jedem leuchtet das ein. Das übliche Verhalten eines Vaters zu seinem Sohn ist Liebe, Güte und Hilfe, wenn er in Not ist. So ist das auch bei unserem Vater im Himmel. Kann es sein, dass wir um wirtschaftliche Versorgung und Gesundheit bitten und Gott gibt uns Rechnungen, die wir nicht bezahlen können, und eine Krankheit, die uns verzweifeln lässt? Ja, das kann passieren. Wir wissen nie, was Gott tun wird. Aber trotzdem gilt bei unserem Vater im Himmel ein Prinzip, das immer wahr ist und auf das wir uns immer verlassen können. Und das lautet, Gott ist niemals zu uns grausam, böse, gewalttätig oder sadistisch. Gott wird allen unseren Mangeln nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit ausfüllen. Und was immer auf den ersten Blick böse und schlimm aussieht, wird am Ende zu unserem Besten dienen. Das hat Gott versprochen. Gott wird am Ende alles sehr gut machen. Gott wird uns helfen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und nichts, aber auch gar nichts, kann uns scheiden von der Liebe Gottes, unseres Heilandes. Daran können wir uns festhalten. Darauf können wir uns immer verlassen. Und dann sagt Jesus zum Schluss, letzter Vers, Lukas 11, 13, so denn ihr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben? Oder geben denen, die ihn bitten? So denn ihr, die ihr arg seid, sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu Petrus, Jakobus, Johannes und Matthäus. Das waren doch seine besten Jünger, die er immer besonders gelobt hat. Arg heißt böse. So denkt Jesus über seine besten Jünger. Und so denkt er auch über dich und mich. Denn wir alle sind böse, elende Sünder. Prediger 7, 20. Denn es ist kein Mensch auf Erden, der Gutes tue und nicht sündige. Und dann lesen wir weiter in Vers 13. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Wenn du gerettet bist und ein Kind Gottes bist, dann hast du den Heiligen Geist, denn nach Epheser 4,30 sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist und wir können den Geist Gottes nie mehr verlieren. Aber Jesus redet hier zu den gläubigen Juden vor Pfingsten, die durch den Glauben und gute Werke gerecht wurden und die den Heiligen Geist bekommen und wieder verlieren können. Wir sehen das immer wieder im Alten Testament, wie Leute den Geist Gottes bekommen haben und ihn wieder verloren haben. Wir können als bekehrte Christen den Geist Gottes nie mehr verlieren. Du kannst als gläubiger Christ auch nicht nur 50% Heiligen Geist haben. Entweder hast du ihn oder du hast ihn nicht. Aber wir können nach Epheser 5, 18 voll Geistes werden, indem wir uns ganz Jesus zur Verfügung stellen, ihm gehorchen und ihm nachfolgen. Voll Geistes zu werden, scheint das Höchste zu sein, was Gott uns geben kann. Sonst würde Jesus hier nicht dieses Beispiel bringen von der Gabe des Heiligen Geistes. Gott will dem, der bittet, der arg ist, der böse ist, den Geist Gottes geben. Und er will uns voll Geistes machen. Voll Geistes sind Menschen, die sich Jesus ganz hingeben. Voll Geistes sind Menschen, die Jesus ganz gehören und nur noch für ihn leben. Voll Geistes sind Menschen, die Jesus gehorsam sind, koste, was es wolle. Denn in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, so steht es in Kolosser 2,9. Denn in ihm, Jesus, wohnet die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wenn du die ganze Fülle Gottes in dir haben willst, dann lebe nur noch für Jesus. Stelle Jesus, sein Wort und seinen Willen über alles in deinem Leben. Denn Jesus sagt in Matthäus 16, 24 bis 25, da sprach Jesus zu seinen Jüngern und damit auch zu uns, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Voll Geistes sind Menschen, die Jesus gehorsam sind, koste, was es wolle. In Jesu Namen. Amen. Lass uns noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Ermutigung zum unablässigen Bitten. Schenk, dass wir das tun. Jeden Tag beten wir für die Dinge, die uns wichtig sind. Wir beten für unsere Familien, für die Menschen, die dich nicht kennen. Wir beten für die Leute, mit denen wir zusammen sind. Und wir bitten dich, schenk du, dass Menschen dich erkennen, sie Buße tun und dich annehmen. Du den großen Herrn und Heiland. In Jesu Namen. Amen.